Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas.
Wir müssen schnell machen.
Wir haben noch keine Zeit. Das ist jetzt der fünfte Versuch, diese Aufnahme zu starten.
Schnell, 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 gib Gas.
Du sitzt quasi am goldenen Faden, der nicht vorhanden ist, sozusagen. Ja, ja.
Am goldenen Faden? Nee, jetzt kann ich ja, nicht mehr folgen.
The Golden Bridge, the WLAN Bridge.
Ja, nee, wir müssen jetzt Gas geben, bevor hier die Probleme wieder anfangen.
Ja, ja, genau. Gut, deswegen fangen wir wie gewohnt mit unserem Kooperationspartner der Firma Rademacher an. Und die unterstützt uns auch wieder zur Folge 356. Das kommt mir so vor, als ob ich das heute schon mal gesagt hätte.
Wie gesagt, das ist Take 5. Ja.
Ich glaube, ich habe das heute schon einmal gesagt, okay. Aber gut, es gibt ja für alles eine Generalprobe.
Genau.
Und wenn die Generalprobe schlecht ist, ist die Hauptaufführung umso schöner. Jedenfalls unterstützt uns Rademacher auch heute und wir möchten auf ein kleines Feature aufmerksam machen, die sich in den Tiefen der sehr umfangreichen Rademacher-Webseite verbirgt, nämlich die Feature-Funktion der Wunschliste, Produktliste, Angebotserstellung, wie man es auch nennen mag. Rademacher nennt es Wunschliste. Dort hat man die Möglichkeit, wenn man das virtuelle Smart Home besucht, was wir letzte Woche besprochen haben, sich eine Wunschliste zu erstellen. Dann wird diese Wunschliste weitergegeben, wenn man das natürlich möchte, an autorisierte Rademacher Home Pilot Partner. Und die haben dann die Möglichkeit, wenn sie sich im Umkreis von 70 Kilometer desjenigen befinden, der ein Angebot haben möchte, ein Angebot abzugeben. Wer sich als erstes bei Rademacher auf dieses Angebot bewirbt, kann dann Kontakt mit den Kunden aufnehmen und ein individuell gestaltetes Angebot abgeben oder eine Beratung vereinbaren etc. Angebotsabgabe ist natürlich komplett unverbindlich. Wie gesagt, das ist die Möglichkeit, sich ein maßgeschneidertes Angebot unterbreiten zu lassen. Natürlich nur von autorisierten Rademacher-Partnern. Ja, das ist die Wunschlistenfunktion. Tja, also die Webseite hat wirklich viele tolle Möglichkeiten. Ich glaube, da können wir noch ein paar Sendungen drüber sprechen, was sich alles dahinter verbirgt. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir doch in die heutige Sendung ein. Desto schneller sind wir hier durch und desto weniger macht die Aufnahme Probleme. Letzte Woche haben wir noch über den iPod Touch gesprochen, dass es da Gerüchte gibt, dass eine siebte Generation kommen wird. Und die Gerüchte haben sich etwas verdichtet. Es sind jetzt Fakten aufgetaucht, dass es eine neue Erweiterung des Markenschutzes gibt, des iPods. Der wurde nämlich in einer weiteren Produktklasse oder Markenklasse angemeldet, nämlich in der Klasse 28, in einer internationalen Markenklasse 28. Und die Markenklasse 28 beinhaltet, dass dieses Produkt in dem Bereich der Spielgeräte oder das Branding oder der Name, die Bezeichnung iPod Touch in der Kategorie Spielgeräte angemeldet worden ist. Und das wurde auch stattgegeben und das Ding ist dort jedenfalls jetzt eingetragen in der Klasse 28. Interessant, dass es jetzt noch erweitert worden ist, das Ganze. Mal gespannt, was uns dann erwartet oder was dann kommen wird. Und ob überhaupt was kommen wird, ist ja fraglich, denn nur weil ein Produkt dort eingetragen ist, heißt es ja nicht, dass es da auch was geben wird. Aber es ist ein weiterer kleiner Hinweis, dass was kommen könnte. Vielleicht wird es ja denn doch noch eine Spielekonsole zusätzlich.
Ja, ich denke mal, dass es nicht viel mehr gewesen ist bisher.
Ja, aber vielleicht noch mehr, als wir uns das vorher gedacht haben. Also ich meine, es war ja eine Spielekonsole mit den Games, die es natürlich im Store gibt, aber vielleicht jetzt noch mit Zusatz-Hardware-Tasten?
Da glaube ich nicht dran.
Ja, es ist halt nur komisch, dass es jetzt halt noch in dieser Klasse der Spielgeräte eingetragen worden ist. Ja. Vielleicht haben sie doch versäumt beim letzten Mal.
Ja, die Frage ist halt, wollen sie es halt jetzt auch aggressiver in dieser Ecke halt einfach vermarkten dann, aber wir kennen ja so ein bisschen das Geschick von Apple, gerade was halt so Gaming betrifft. Auch die ganzen Bekenntnisse, die sie in den letzten Jahren mal abgegeben haben, aber da ist ja auch nicht viel bei rumgekommen. Von daher mache ich mir da jetzt mal nicht zu große Hoffnungen. Und mein Gott, wen wollen sie angehen im Handheld-Bereich? Ja? Die werden Nintendo nicht das Wasser erreichen können. Und ja. Und ansonsten sind sie ja eh schon gut mit dabei, was den iOS Spielemarkt, beziehungsweise die Möglichkeiten, die sie da haben, über den iOS Store halt an die entsprechenden Interessenten, die überhaupt schon einen iPod Touch haben, da auch entsprechend Spiele aufs Gerät zu bekommen.
Ja. Ja, also mit den Hardware, das war auch nur ein Scherz, das habe ich auch nicht ernst gemeint.
Mein Gott, Ideen gibt es ja genug. Ja, da gab es ja auch schon die diversen Studien, wenn man mal guckt, die PSP, PSP Go, ja, die ja auch diesen Schiebemechanismus hatte für die Bedienelemente. Da kann man sich ja schon viel vorstellen, aber ich denke nicht, dass das etwas wäre, was Apple halt macht.
Ja, sie sind ja schon mit einer reinen Spielekonsole auf die Nase gefallen. Es gab ja diese Pippin-Geschichte.
Wie lange ist das her? Ja,
aber viele Apple-Nutzer wissen es wahrscheinlich gar nicht mehr, dass Apple dementsprechend auch vor langer, langer Zeit eine Spielekonsole auf dem Markt hatte.
Es gibt natürlich das eine und das andere Extrem. Klar, wenn man mal guckt, Commodore mit dem Amiga CD, das war ein Flop. Das Pippin war ein Flop. Dann guckst du mal so in die jüngere Geschichte, Microsoft mit der Xbox, das war eigentlich ein sehr guter Erfolg. Ja, gerade die erste Version der Konsole, ja, das, da haben sie ja auch schon gezeigt, genauso als Quereinsteiger Sony damals mit der PlayStation. Ja, die sind ja da auch von 0 auf 100 quasi. Von daher gibt es da schon Beispiele im Spielbereich für das eine und das andere Extrem. Ja, aber Apple hat es noch nie hingekriegt. Ja. Klar, du hast Steam für macOS, aber das war es dann auch.
Ja. Also Potenzial wäre da, aber sie haben es halt nicht ausgenutzt. Stichwort Apple TV ist ja eines der besten Beispiele.
Da hätte man wesentlich mehr draus machen können. Ja, und ansonsten, mein Gott, was ein Mac und Gaming betrifft, da waren ja viele Entwickler mit der OpenGL-Implementierung nie so zufrieden. Und natürlich, was ein großes Problem ist, dass Nvidia einfach nicht supported wird zurzeit, ja, unter macOS. Das ist halt auch mit so einem Problem, ja.
Obwohl sie ja technologisch gesehen vor den AMD-Grafikkarten sind. Oder ja, generell im Moment leistungsstärker sind. Ne?
Ja, auch mit dem, was jetzt AMD gerade aufgeholt hat, ist Nvidia eigentlich immer noch die Karte, ja. Das ist ja auch viele hoffen ja auch, dass mit dem Mac Pro die Möglichkeit bestehen wird, eventuell Nvidia-Karten einzusetzen, aber ich würde sagen, forget it. Ja. Ich weiß nicht, inwieweit Apple sich den Nvidia-Schuh da nochmal anziehen will.
Ja, so ist es.
Ja. Das wird, denke ich mal, doch einige enttäuschen, wenn der Mac Pro da ist. Ich kann mir nicht vorstellen, ich würde es mir wünschen, dass du die Wahl einfach hast zwischen AMD und Nvidia. Genauso wäre es schön, wenn du bei den Prozessoren die Wahl hättest, ja, zwischen AMD und Intel. Aber das wird nicht kommen. Ne?
Ja, aber das würde ja auch noch eine Menge zusätzlicher Geräte aufbringen. Ja. Als Apple noch eine zwei Klassen von Prozessoren etablieren würde. Ja, das wäre ja. Ist jetzt sowieso Unsinn, weil die Weichen sind ja eigentlich mehr oder weniger gestellt in Richtung eigene Prozessorenbasis. Da würde das jetzt ja sowieso keinen Sinn machen. Ja, ist ja nur eine Frage der Zeit, wann Apple endlich mit ihren eigenen Prozessoren
kommt. Aber so ein Mac Pro auf ARM-Basis, das ist, denke ich mal, noch ein bisschen hin.
Ist nur eine Frage, wie viel du da reinsteckst. Wie viele Chips, wie viele Kerne?
Ja, wie viele Chips ist ja die Frage. Kerne ist ja das andere Thema, aber Multiprozessor?
Ja, wie viele physische Chips du denn da reinsteckst, ja. Das wird noch
ein bisschen dauern.
Aber die Weichen sind gestellt. So sieht es nämlich aus, denke ich. Ja, Die Weichen sind auch gestellt, das hatte Apple sich auch gesagt und hat noch ein paar alte iPhones aus dem Keller geholt und hat in den Staaten für einen Schleuderpreis noch ein paar iPhones SE unter die Kunden gebracht und die waren wohl auch schnell weg. Ja.
Ja, das ist die Frage, wo haben sie irgendwo noch ein Lager gefunden, wo die Dinger gelegen haben, ja.
Sind ja immer noch sehr beliebt, die Geräte und ich höre aus ganz, ganz vielen, die Kunden ein Nachfolgegerät wünschen. Und ich würde es auch toll finden, wenn wir wirklich nochmal im 4-Zoll-Bereich nochmal ein iPhone sehen würden.
Nee. Hm. Das wäre nichts, was ich mir heute nochmal kaufen würde, auch wenn da aktuelle Technik drinstecken würde, nee.
Ja, aber du darfst ja nicht von deinen Ansprüchen auf die Bedürfnisse der anderen
Der Markt, ne? Der Markt ist, denke ich, nicht so groß oder nicht mehr so groß, wie er mal war. 4 Zoll ist mit alle, die iPhone SE-Größe ist mittlerweile einfach zu klein. Klar gibt es noch welche, die sagen, sie hätten gerne so eins. Es gibt noch Geräte, die sich verkaufen ja in der Größe, aber ne, der Markt ist weg. Das ist mittlerweile nur noch Nische. Ja.
Obwohl, es zeigt ja, die Dinger waren ja innerhalb von Stunden weg. Ja,
ja, das waren nochmal 5 Geräte, ja, so übertrieben. Ja, klar sind die weg. Wie gesagt, wenn die Leute, gerade wenn es halt online eventuell, ich weiß keine Ahnung, wo die halt aufgeschlagen sind, umso einfacher ist es ja für die 5 Interessenten dann auch die 5 Geräte zu kaufen. Ja, dann sind die ruckzuck weg. Ja, aber wie gesagt, so insgesamt oder gerade global gesehen, glaube ich nicht, dass für die Geräte dann noch der Markt so groß ist. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Die Gerüchte kommen ja immer wieder hoch.
Vor allem auch gerade mit dem Design. Ja.
Ja. Ah, schauen wir mal. Gut, und Apple hat jetzt wieder mal für ihre Mitarbeiter eine Februar-Challenge ins Leben gerufen. Da gibt es für Apple-Mitarbeiter die Möglichkeit, sich an einer Challenge zu beteiligen. Das heißt, wenn man jeden Tag im Februar seine Aktivitätsringe vollmacht und sie komplett die Ziele erreicht, die man sich dort gesetzt hat, dann bekommt man zum Ende des Monats ein spezielles Loop-Armband, was auch ein spezielles Design dementsprechend, was sich durch ein spezielles Design auszeichnet, und es finden sich auf der Schlaufe dann dementsprechend die 3 Farben wieder der Aktivitätsringe, also das ist so der Designunterschied zwischen dem Standard-Loop-Band und natürlich auch die Verpackung und die Aufmachung, das wird dann dementsprechend gekennzeichnet, dass es halt ein Band ist für Mitarbeiter und so weiter und so fort. Das hat man in den vergangenen Jahren schon öfter gemacht. Letztes Jahr hatte man auch ein spezielles Armband für die Apple Watch, davor hatte man irgendwelche speziellen T-Shirts und so weiter und so fort. Und das hat Apple jetzt wieder ins Leben gerufen, wenn sich Mitarbeiter etwas mehr sportlich betätigen. Schöne Sache, man wird dann wieder sehen, dass auf irgendwelchen eBay-Börsen die Dinger an Sammler vertickt werden für horrende Preise. Das übliche Spiel. Ja, das hat ja schon so ein Sammler, ja.
Also, wer es nicht behalten will, der soll es gerne machen, ne? Wenn man ein paar Bugs mitmachen kann, ist auch in Ordnung.
Ich glaube, Apple sieht das nicht so gerne, dass das da vertickt wird, das Zeug. Glaube ich jetzt weniger. Das mögen die wahrscheinlich nicht.
Ja, was wollen sie machen?
Nichts.
Ja, genau.
Sie können es untersagen in irgendeiner Form. Ne? Aber
ja, sie können es bei, keine Ahnung, wenn es bei eBay wäre, eventuell bei eBay die Auktion löschen lassen, vielleicht. Keine Ahnung. Aber ansonsten
wäre auch eine Möglichkeit, aber ich glaube, dass, naja, gut, bei Apple ist vieles möglich, sagen wir es mal so. Die sind auch hinter Kleinigkeiten hinterher. Erinnere nur an das YouTube-Video in der Cafeteria, da waren sie auch etwas.
Das war ja auch wieder was anderes, ja.
Ja. Okay. Ja. Hast du das Video gesehen? Lego versus Held der Steine.
Nein.
Hast du das mitbekommen?
Nein.
Hast du nicht?
Nein.
Sagt dir Held der Steine was?
Nein.
Okay. Kurzer Abriss, vielleicht geht es auch anderen Hörern so. Helter Stein ist ein relativ bekannter YouTuber, der sich mit Lego beschäftigt. Das sagt ja schon der Name. Es ist nicht nur ein YouTuber, es ist auch ein Unternehmer, der in Frankfurt einen Lego-Shop hat. Es ist ein relativ kleiner Lego-Shop, aber er steht in einem Geschäftsverhältnis zur Firma Lego. Gleichzeitig hat er auch einen YouTube-Kanal. Alles super, alles toll. Und vielleicht sollte man anmerken, was jetzt allerdings nicht unbedingt was zur Sache tut, dass er auch Lego gegenüber relativ kritisch ist und auch Probleme aufzeigt, Materialprobleme und so weiter. Also er ist jetzt nicht immer nur alles Sonnenschein, was da in den Videos abgeht. Er ist kritisch und versucht das auch objektiv abzubilden und er zeigt auch Probleme auf einer sehr interessanten Art und Weise, sagen wir es mal so. Er hat aber eine riesen Fanbase, alles super, alles toll. Und in dem Video, was wir hier verlinken, oder wir verlinken einen Artikel zur Seite stonewars.de, da wird diese Problematik Lego versus Held der Steine so ein bisschen zusammengefasst. Das bedeutet, da wird das Ganze noch mal ein bisschen mehr aufgerollt und es wird noch ein bisschen mehr Licht in diese ganze Geschichte gebracht, weil das Video, was der Kollege vom Kanal Held der Steine dort abgegeben hat oder wie er sich da äußert, ist ein bisschen eindimensional. Das heißt, Lego hat ihn untersagt, sein Logo weiter zu verwenden und hat ihn dann nach meiner Meinung relativ freundlich angeschrieben. In den Massenmedien wird von einer Abmahnung gesprochen. Es ist keine Abmahnung, das muss man hier jetzt nochmal klar und deutlich differenzieren. Ein Brief von einem Anwalt heißt nicht automatisch, dass es eine Abmahnung ist. Es ist ein sehr freundlich geschriebener Brief. Und es wurde so in den Massenmedien so ein bisschen hochgehypt. Da haben sich auch schon diverse Medien zugeäußert und haben also ein paar falsche Dinge wiedergegeben. Jedenfalls geht es darum, dass er ein Logo hat, wo sich ein Legostein drin befindet. Es werden sich aufmerksame Hörer sagen, okay, es gibt genügend andere Seiten, die das auch haben. Promo Bricks, Stonewars etc. Die haben nämlich auch den Legostein im Logo. Und da hat sich Lego bisher noch nicht zu geäußert und hat auch noch keine geschickt und hat das bisher auch nicht getan. Und ich vermute mal, das wird auch in der Zukunft nicht passieren. Weil es ist ein ganz feiner Unterschied, der auch in diesem Artikel nochmal genau aufgedröselt wird. Der Kollege von Held der Stein hat versucht, sein Logo als Bildmarke eintragen zu lassen. Und das hat Lego natürlich mitbekommen. Und sobald ein Legostein sich in einem schützenswerten Bereich befindet oder jemand möchte diese Marke oder diese Bildmarke registrieren, ist es natürlich klar, dass Lego dagegen vorgehen muss, weil sie natürlich ihr Branding schützen wollen und auch weitere Problematiken vorbeugen wollen. Das ist reiner Markenschutz. Das heißt, wenn irgendwann Lego was machen möchte, in Logoform, Gestaltungsform, und der Kollege von Held der Steine hat seine Bildmarke auf diese Geschichte, kann es Rechtsstreitigkeiten geben. Und deswegen möchte natürlich Lego vorbeugen und möchte untersagen, und das haben sie hiermit getan, dass er dieses Logo als Bildmarke eintragen lässt. Und das ist verständlich. Und das ist das Problem, was ich sehe, dass es in den Massenmedien falsch wiedergegeben worden ist. Lego hat bisher nicht untersagt, dass er das Logo verwenden darf, sondern sie haben ihn untersagt, das Logo als Bildmarke eintragen zu lassen. Und das finde ich legitim. Das finde ich jetzt nicht schlecht oder das bewerte ich jetzt nicht als negativ, sondern das finde ich, das ist das Recht eines Unternehmens, seine Markenrechte durchzusetzen. Und das haben sie damit getan. Deswegen kann ich die Äußerungen von den Massenmedien, wie sie alle hießen, Focus, Spiegel Online, so nicht verstehen. Lego hat nur versucht, ihre Interessen durchzusetzen und das haben sie ganz freundlich getan. Ja, das war so meine Sicht der Dinge und das ist auch nochmal sehr schön in dem Stonewars-Artikel aufgedröselt worden.
Also ist komplett an mir vorbeigegangen.
Bist wahrscheinlich in der Lego-Szene auch jetzt nicht so unterwegs, dass dich da.
Nee, aber auch wo du gesagt hast, hier, dass es durch die Presse oder so gegangen ist, da ist bei mir wirklich, wie gesagt, nichts angekommen.
Genau. Und er hat ja dann auch die Geschäftsbeziehung zur Firma Lego eingestellt. Und da muss man auch ganz klar sagen, dass er die Geschäftsbeziehung eingestellt hat und nicht Lego. Lego hatte niemals vor, die Geschäftsbeziehung zu beenden. Das hat er getan, das hat er auch im Video gesagt. Und das muss man auch dementsprechend nochmal klar hervorheben, weil er dann so ein bisschen die, ich sag's jetzt mal polemisch, die beleidigte Leberwurst gespielt hat, nur weil sie versucht haben, ihre Markenrechte zu schützen oder ihr Markenbranding zu schützen. Also, ja. Kann man geteilter Meinung sein? Ich sehe das als normalen Schachzug an und hätte jetzt Lego einfach nur einen normalen Brief geschickt, hätte es wahrscheinlich nicht die Wirkung gehabt als einen Brief von einem Anwalt. Und es geht darum auch, ich denke mal, es geht auch um dokumentarische Dinge, dass es einfach hier mit verbrieft ist, wir haben das anwaltlich gemacht, etc., falls es da im Nachhinein Probleme geben sollte. Das ist einfach ein ganz normales Geschäftsgebaren, nach meiner Meinung. Kann aber jeder anders interpretieren, auch jeder anders sehen. Mhm. Das nur zum Fall Held der Steine. Und wir verlinken den Artikel, den ich sehr lesenswert finde, in den Shownotes.
Gut, dann werde ich mir den Ad vielleicht auch mal angucken.
Ja, da bekommt man einen guten Überblick und ist eine sehr schöne Zusammenfassung. Da muss man sich nicht so bei verschiedenen Quellen mit auseinandersetzen. Da wird alles nochmal zusammengefasst. Und auch der Kollege von Stonewalls hat auch mit dem Kollegen von Helterstein telefoniert und hat das dann nochmal auch in dem Artikel untergebracht. Also das sind dann auch nochmal nach meiner Meinung gut recherchierte, oder es ist ein gut recherchierter Artikel, den man auch wirklich so verlinken kann. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, was hast du vor 35 Jahren gemacht am 24. Januar?
Warst du da schon geboren? Ja.
Ich hoffe doch mal.
Ja, aber das kann ich dir heute nicht mehr sagen, was ich da gemacht habe. Auf jeden Fall keine Steve Jobs-Präsentation mir angeguckt.
Vor 35 Jahren, da war ich 6 Jahre alt. Da habe ich weniger an Apple gedacht. Jedenfalls vor 35 Jahren hat Steve Jobs am 24. Januar den Macintosh vorgestellt. Und 2 Tage davor gab es diesen legendären Super Bowl Halbzeit-Werbespot zum Macintosh oder ja zu dem Produkt. Und das war schon damals ein Paukenschlag. Oder auch der Computer war zur damaligen Zeit ein wahnsinniges Teil. Weit der Zeit voraus. Das kompakte Design, dieser All-in-One-Rechner, dieser Griff zum Wegschmeißen, hätte ich bald gesagt. Die Transporttasche, das war einfach ein Rechner, der so ein bisschen vom anderen Stern kam. Jedenfalls zur damaligen Zeit.
Ja. Ja, war noch nicht so meine Computerzeit. Von daher.
Ja, gut, das war auch nicht meine aktive Apple-Zeit, nein, um Gottes Willen, aber wie gesagt.
Man hat es zwar in der Zwischenzeit mal gesehen, aber damals.
Nee, da, ja, ich habe den irgendwo noch in meinem Mac-Museum stehen, ich habe aber nie aktiv damit gearbeitet, logischerweise.
Du hast ein Mac-Museum?
Ja.
Wie sind denn die Öffnungszeiten?
Wir haben ein Mac-Museum zusammengetragen, ja.
Mhm. Ja, wie sind denn die Öffnungszeiten?
Jetzt haben wir ja Leitungsaussetzer. Was hattest du gesagt? Versuch das nochmal zu wiederholen.
Nee, ich hatte eben absichtlich mit Unterbrechungen gesprochen.
Ah, das ist absichtlich.
Nein, ich habe, ja, was hatte ich denn gesagt eben? Ja, siehst du mal, jetzt hast du mich ganz um den Verstand gebracht. Ich muss mal die Aufnahme zurückspulen, dann kann ich das wieder sagen.
Nee, um Gottes Willen, nein, ist egal. lass uns weitermachen, bevor wir uns hier noch irgendwo in Dinge verhaspeln, sage ich jetzt mal. Es gibt ein kleines Gadget der Firma OWC und nennt sich Klingon. Und das ist nichts weiter als ein kleiner Aufsatz für USB-C-Stecker. Das verhindern soll, dass die USB-C-Stecker sich versehentlich oder durch Schütteln am Kabel oder Rütteln am Kabel aus dem USB-C-Port verabschieden oder dass sie die Konnektivität verlieren zum USB-Port, also den physischen Connect zum USB-C-Port, halte ich für gewisse Bereiche für relativ interessant und für relativ nett, aber für so die breiten Produkte, die man oft an- und abstöpselt, finde ich es ein bisschen fragwürdig, ob das wirklich Sinn macht. Wir verlinken es trotzdem mal in die Shownotes. Ich sehe da jetzt noch nicht so den riesen Use Case. Das ist nach meiner Meinung ein Nischenprodukt, der vielleicht auch im Business-Umfeld, wo man feste Verkabelungen hat, die dort vorherrschen, vielleicht auch, wenn man eine Dockingstation hat, wo feste Kabel dran sind, die man nicht oft an- und abzieht, für interessant. Es muss wohl auch einen Bedarf geben, sonst hätten sie so ein Produkt nicht rausgebracht. Wir verlinken das mal in die Shownotes. Kann man sich halt mal anschauen, ob das
für. Da hätte ich eine Frage dazu. Sind die Thunderbolt 3 Kabel kompatibel?
Sind die Thunderbolt 3 Kabel kompatibel? Ja. Oder? Das sollte ein schlechter Witz sein. Ja, sie sind natürlich kompatibel.
Ich find's witzig.
Leben wir heute von Flachwitzen, okay.
Ja, so flach wie der Stecker.
Okay, das nächste Mal, wenn ich irgendwo nach Kabeln anfrage, frage ich, ob doch Thunderbolt 3 kompatibel ist. Das ist eine gute Idee. Gut, dann gibt es. Hier reden wir mal was ganz anderes. Über USB-C-Displays, wo gerade bei USB-C sind. Es gibt ein nettes Kickstarter-Projekt, was sich nennt Jiminy oder Gemini oder wie man es auch aussprechen mag. Das ist nichts weiter als ein externes akkubetriebenes USB-C-Display, was eine Full-HD-Auflösung bietet und was die Möglichkeit hat, auch über einen sogenannten Kickstand sich aufstellen zu lassen. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Surface, wenn man das dort abgebildet sieht. Beherrscht in der Grundausstattung Full-HD und es gibt auch eine 4K-Version, die kostet dann natürlich etwas mehr. Zumindest die Full-HD-Version mit einem Akku kostet 160 US-Dollar. Bietet dann aber auch, wie gesagt, USB-C und Dual-Mini-HDMI-Ports und Micro-USB-Port und den, wie eben erwähnten, USB-C-Port. Und einen eingebauten Akku. Der Akku soll angeblich 5 Stunden lang halten. 15,6 Zoll Display. Und ja, das war es letztendlich, was das Ding bietet. Finde ich sehr praktisch, weil man hat auch nur ein Gewicht von 1 Kilo. Kann man nochmal so mitschleppen als Zweitdisplay, finde ich, wenn man sowas benötigt. Und ja, irgendwie haben es diese kleinen USB-C-Displays mir sowieso angetan. Bin drauf und dran, da mal zu klicken, mal gucken, ob das was taugt. Ja, finde ich interessant.
Für und den die Geschichte, Preis,
ja, und die Geschichte mit dem Akku finde ich auch gut. Weil normalerweise kann man natürlich auch, wenn man über USB-C geht, gerade bei 15 Zoll das Ganze parasitär über die USB-C-Schnittstelle versorgen. Aber da es ja auch einen Mini-HDMI-Port hat, ist es natürlich dann auch über den Akku mit Geräten anschließbar, die nur über HDMI zu konnektieren sind. Und wenn man es unterwegs benutzt, belastet man dann natürlich nicht den eingebauten Akku vom MacBook. Selbst wenn man über USB-C geht, finde ich das ganz genial, dass da noch ein Akku mit drin ist. Ja, und der Preis ist, denke ich, interessant. Und 4K kostet dann halt 500 Euro. Gut, 4K, ob ich das unbedingt brauche auf 15,6 Zoll, ist dann noch eine ganz andere Sache. Das muss man sich dann wirklich überlegen, ob das Sinn macht.
Ne? Hm. Ja. Ja, aber die Kickstarter-Preise sind schon ganz okay, ja.
Sieht auch so relativ solide aus, was man auf den Bildern sieht, aber gut, Bilder können täuschen. Hm.
Ja, aber wo wir gerade über ein Display gesprochen haben, kommen wir mal zu einer anderen News, die ich gelesen hatte die Tage. Und zwar hat jetzt das Tesla Model 3, was ja auch ein schönes Display im Innenraum hat, wieder der Bezug zum Display, jetzt die Typenzulassung bekommen in den Niederlanden und darf damit in Europa dann auch verkauft bzw. zugelassen werden in den einzelnen Ländern. Die ersten Tesla sollen anscheinend im Februar auch an Kunden ausgeliefert werden jetzt hier. Bin mal gespannt auf die ersten Kundenvideos, die dann wahrscheinlich bei YouTube auftauchen, auf die ersten Blogposts und Bilder bei Instagram von hoffentlich zufriedenen Tesla-Kunden.
Ich hoffe es, ja.
Ja, hoffentlich sind sie aus den Kinderkrankheiten raus mittlerweile. Interessant ist ja auch der Preis, ja, 55.000 Euro. Wird ja momentan das Ding oder wird ausgerufen für die Version, die man aktuell kaufen kann. Ist natürlich auch schon eine Hausnummer, aber vergleichbares oder Wettbewerb gibt es ja in dem Sinne nicht, zumindest mal nicht von deutschen Autoherstellern zurzeit. Da kann Tesla auf jeden Fall nochmal interessierte Kunden, denke ich mal, mitnehmen. Vorausgesetzt, sie können dann auch entsprechend Stückzahlen liefern. Ja.
Ich habe letztens einen interessanten Artikel über diesen Kia, diesen SUV, gelesen. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber der hat dort auch relativ gute Kritiken bekommen, auch was die Reichweite angeht, auch was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Gut, Kia, ja, man muss sich halt mit der Marke identifizieren können. Das könnte ich jetzt nicht, aber okay.
Ja, wie mein Gott, wer ein Problem mit der Marke hat, ja, der wird auch wahrscheinlich das Auto nicht kaufen. Ja. Aber ansonsten, gerade für das Geld, kannst du da eigentlich auch groß nichts falsch machen. Ja. Vor allem in dem Bereich ja momentan auch mit, was gerade Preis und Reichweite betrifft, so das ja, im Prinzip das günstigste Angebot. Ich hatte zuletzt auch ein YouTube-Video gesehen von einem Tech-Blog, wo ich mich auch immer gefragt habe, Freunde, ihr kriegt das in den ganzen Jahren nicht geregelt, bei Außenaufnahmen den Ton vernünftig zu machen. Ja, du hast ständig die Windgeräusche. Ich frage mich, wieso? Das ist so einfach in den Griff zu kriegen für wenig Geld. Ja, und dann hast du da Videos mit Windgeräuschen. Egal, anderes Thema.
Du redest aber jetzt nicht von Ausfahrt TV, ne? Die haben das doch relativ in den Griff bekommen.
Von denen rede ich jetzt nicht, nein.
Ah, okay.
Da mache ich jetzt auch keine Werbung für.
Okay. Ja, nee, gut, wie gesagt, ich bin gespannt, was das Model 3 so für Kritiken bekommt und jedenfalls bei uns in Europa für Kritiken bekommt. Schauen wir mal.
Ja, vor allem mal gespannt, wann die ersten auch auf der Straße zu sehen sind. Ja. Lassen wir uns mal überraschen.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Sollte man auch tun. Mehr kann man jetzt auch nicht machen. Ja. Dann gab es noch ein nettes, interessantes CES-Produkt, was irgendwie jetzt erst bei mir ans Tageslicht gespült worden ist. Allerdings war es auch nur als Vorab-Modell, Vorab-Prototyp dort präsentiert worden ist. Es geht um ein zusätzliches Sensorenarmband, also was die Apple Watch mit mehreren Sensoren noch ausstatten soll, als sie ohnehin schon drin hat. Und das ist speziell für die Leute, die sich in einer Diät befinden, interessant, weil es halt Sensoren drin hat, die zum Beispiel den Körperfettanteil messen wie gesagt, das dann dementsprechend auch in die Apple Watch per Bluetooth reinliefern und das zu definierten Punkten und da gibt es dann wohl auch eine zugehörige App, die das dann auch in die Daten oder in die Health-Daten von der Apple Watch reinliefern soll. Das Ganze kommt von der Firma Aura Devices und das nennt sich dann Aura Band. Liefertermin ist so noch nicht bekannt oder wenn das Ding halt verfügbar ist, wurde halt als Prototyp oder als Vorserienmodell auf der CES vorgestellt. Soll wohl auch mit Android dann funktionieren, also mit einigen Android-Smartwatches. Bin ich gespannt, was daraus wird und ob sich das dann überhaupt so etablieren kann. Und auch die Frage ist, was wird es dann kosten? Und das, denke ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, in welchem Preisbereich sich das Ding etablieren wird. Und ich denke, das ist bei so einem Produkt auch mal so ein Dreh- und Angelpunkt. Ist es denn wirklich preislich so kann es sich preislich behaupten und bietet es auch den Mehrwert gegenüber jetzt den schon vorhandenen Sensoren? Brauche ich das überhaupt? Macht das überhaupt Sinn? Und bietet es mir so einen großen Vorteil, dass ich das dann auch ausgeben kann oder will? Ja. Bin ich gespannt.
Ja. Ja. Wo ich auch mal gespannt bin, das ist, glaube ich, eine News, die ist schon eine Woche oder sogar ein bisschen älter. Mir ist es halt jetzt erst wieder vor die Augen gekommen. Und zwar Google Maps Unterstützung für Standorte von Blitzern, also Radarfallen. Interessante Funktion. Ich finde es immer ein bisschen problematisch, gerade was so die Gesetzgebung betrifft, weil in Deutschland der Erwerb von Radarwarnern zwar erlaubt ist und der Verkauf, aber nicht der Betrieb, ja.
Genau.
Da waren dann. Das wundert mich auch immer bei den ganzen TomToms zum Beispiel oder auch bei den Apps im App Store. Ja, Apple darfst du, beziehungsweise man darf sie in den App Store stellen, du darfst sie halt nur nicht benutzen mit deinem iPhone. Genauso TomTom, ja, die Funktion dürfen sie im Gerät drin haben, du darfst die Funktion aber nicht nutzen im Auto. Wie man das, man kann die Funktion ja gerade auch bei den ganzen, ja, ob es jetzt TomTom ist oder wie die ganzen anderen Anbieter heißen, kann man ja auch in der Software deaktivieren. Nur wer macht das bitte? Ja, vor allem die Funktion ist ja durchaus gerne genommen. Ja. Meine Frau hat ja für ihr Auto auch so ein kleines TomTom, ja, sehr günstig damals gekriegt. Gerade wenn du das mit dem iPhone verbindest, aktualisiert sogar das Ding jedes Mal noch die ganzen Standorte von den gemeldeten Blitzern. Was ja wirklich eine sehr angenehme Funktion ist. Nur das Problem ist halt, wie gesagt, der Betrieb ist in Deutschland untersagt und kann mit, was ist es? Ich glaube, 4 Punkte in Flensburg sind es mittlerweile. Ja, für den Betrieb von einem Radarwarner, was nicht gerade ohne ist. Ja, also das muss dann, oder muss man sich mal bewusst machen, ja. Was das für Konsequenzen haben kann. Ich kenne es von vielen Kollegen bei uns, die im Außendienst tätig sind, die auf ihren iPhones nicht nur ein Radarwarner drauf haben, sondern mit mehreren unterwegs sind. Ich kenne einen, der, okay, ist auch schon wieder lange Zeit her, der ist damals mit seinem Privatwagen, als das ging, sogar zu noch unterwegs gewesen. Der hatte wirklich so eine Box, ja, im Auto montiert. Ja, die auf Laser- und Radarstrahlen reagiert hat. Also, was, ja, kann man auch machen, ja. Wie gesagt, ich finde es interessant, dass, wie gesagt, Google die Funktion in Zukunft anscheinend anbieten will. Das Melden von Standorten ist seit anscheinend so selektiv bei einigen Google Maps-Benutzern schon verfügbar. Mal gespannt, wann der Rollout kommt. Ich hatte jetzt seitdem ich die News gelesen habe, nichts mehr davon gehört. Also wird es noch wahrscheinlich noch nicht durchweg live sein. Aber ganz interessant, vor allem, ob und wann Apple dann halt auch mit der Funktion kommt. Und ja, wie sich das in der Gesetzgebung halt noch widerspiegelt. Weil, wie gesagt, der Betrieb, ja, ob das jetzt eine App ist auf deinem Telefon, ob das ein Navigationsgerät ist, was du nachträglich einbaust, beziehungsweise mobil hast oder einen Festeinbau im Auto. Man darf die Funktion nicht nutzen, ja, bei uns.
Ja, und was mir auch in der letzten Zeit aufgefallen ist, dass die ganzen Dudelfunksender, die früher immer diese Radarwarnungen ausgegeben haben, das jetzt kaum noch stattfindet. Also ich höre das fast gar nicht mehr.
Nee, also doch, das hört man schon noch. Das ist ja auch nicht verboten.
Okay.
Weil das ist ja nicht quasi, oder wird ja nicht während der Fahrt, in Anführungszeichen live, ja, kurz vor dem Standort bekannt geben, sondern die sagen das hier zu ihren Nachrichten oder zu ihrem Verkehrsblock, sagen die, da wird geblitzt. Aber ob jetzt, wenn es, gerade wenn es mobiler ist, ist ja die Frage, mit dem Zeitpunkt, wenn du da durchfährst, ist überhaupt noch da, ja. Von daher, wie gesagt, das ist zulässig, ja. Das hat, denke ich mal, dadurch, dass, ob es weniger oder mehr ist, ist ja auch immer die Frage, wie werden halt gerade die mobilen bekannt gegeben. Ja, beziehungsweise, wie melden sich die Hörer, ja, bei dem Sender dann, ja, wie oft geben sie die Infos dann einfach auch raus, aber das ist auf jeden Fall zulässig, ja. Nur, wie gesagt, der Betrieb bei dir im Auto, das ist genauso, wenn jemand eine Liste bei Facebook postet, ja, das ist auch nicht verboten. Was natürlich schwierig wird, wenn du mit deiner Fahrt in Facebook rumsurfst und die Standorte raussuchst. Ja, das darfst du auch nicht machen. Ja, das hat aber nicht mit den Blitzern zu tun, sondern mit der Benutzung deines Handys während der Fahrt. Ja, das ist Auch wieder so ein Ding, ja. Das ist auch immer ganz lustig, wenn Leute sich dann rausreden, beziehungsweise dann sagen, ich habe doch nur meine Musik damit. Ja, nee, darfst du auch nicht. Ja. Handy in der Hand während der Fahrt, egal was du damit machst, ja, Pech gehabt. Das ist nicht nur telefonieren, ja.
Ja, so ist es.
Vor allem beweis mal, dass du wirklich in iTunes warst und nicht in deine und nicht telefoniert hast, ja.
Ja gut, das kannst du nur anhand der Anrufliste beweisen, dass du zu dem Zeitpunkt keine Telefonate geführt hast. Das ist der einzige Punkt.
Das könnte genauso man auch nur mal machen, aber aus der Liste kannst du es ja auch wieder rauslöschen. Ja, also.
Ja, das, natürlich kannst du das tun, ja, das ist richtig. Bloß in dem Moment, wo er dich erwischt hat, kannst du sagen, hier, Moment, hier, ja, wie auch immer.
Ja, kannst du mit dem Kollegen diskutieren? Ja, das ist ja wieder die nächste Frage.
Macht keinen Sinn. Sobald man anfängt zu diskutieren, lassen sie den längeren Hebel raushängen und dann ist vorbei.
Ja, das macht keinen Sinn. Ja, das macht echt keinen Sinn.
Das macht alles keinen Sinn.
Ja. Ja, wobei zuletzt habe ich auch in den Nachrichten wieder gehört, da hat einer gesagt, er hat sein Portemonnaie am Ohr gehabt. Nee, es war kein Telefon. Das war mein Portemonnaie. Freunde, was hältst du dir dein Portemonnaie ans Ohr? Ja, willst du hören, wie viel Kleingeld du drin hast?
Ja, ich übe für Wetten das. Ich kann hören am Geräusch des Portemonnaies, wie viel Geld drin ist. Ja, klar. Das mache ich zufälligerweise bei der Autofahrt.
Ja, ich muss ja üben.
Ja, Multitasking, ne?
Ja, klar, genau. So ist es. Ja, manche Leute, ey. Some people.
So ist es. Tja, dann möchte ich noch auf ein kleines YouTube-Video hinweisen. Aus dem Hause Unbox Therapy. Oh. Der gute Mann hat sich mit dem MacBook Air auseinandergesetzt. Und auch das MacBook Air macht Tastaturprobleme. Und das zeigt er sehr eindrücklich in diesem Video. Besonders der Buchstabe Emil, also das E, macht Probleme. Und es ist ja nicht nur, dass sich der Kollege von Unbox Therapy dort zu Wort gemeldet hat oder diese Probleme hat, sondern auch der Overcast-Programmierer Marco Arment, der hat sich auch zu Wort gemeldet, dass er auch mit seinem MacBook Air 2018 massive Probleme hat mit der Tastatur. Gut, jetzt mag man sagen, das sind zwei Einzelfälle, aber wenn man sich so ein bisschen in den Foren umhertreibt, dann sieht man auch, dass es da trotz der Butterfly 3 oder der dritten Generation immer noch Tastaturprobleme gibt. Wahrscheinlich nicht mehr so massiv wie bei den Vorgängergeräten, aber trotzdem tauchen sie noch auf. Ja. Gott sei Dank bei mir nicht.
Ja, hoffe, andererseits so. Arbeitest du in irgendeinem Umfeld, wo in Anführungszeichen Krümel in die Tastatur kommen können. Rauchst du an der Tastatur oder am Rechner? Bist du am Rechner am Essen? Ja. Das sind halt so die Fragen, die sich da stellen. Ja, sitzt du am Strand mit dem Ding?
Ja. Aber ich sag mal, es muss auch schon an der Bauweise liegen.
Ja, das
weil
ist Konstruktionsproblem.
In der vergangenen Generation, wo gar kein Butterfly, wo es noch gar keine Butterfly-Technik gab, da gab es ja diese massiven Tastaturprobleme nicht.
Nee, das will ich auch nicht bezweifeln. Das ist definitiv konstruktionsbedingt. Ja, inwieweit das natürlich dann ein Konstruktionsfehler ist, ist die andere Frage, aber es ist auf jeden Fall konstruktionsbedingt. Rein technisch hast du die Problematik, dass durch den fehlenden Hub, den du einfach hast, so ein Sandkorn, ein Krümel, was auch immer, da natürlich schneller zu einem Problem führen kann als bei den alten Tastaturen. Das ist einfach so, ja. Nur, wie gesagt, gerade derjenige, der dann die Bezeichnung Krümelproblem gegeben hat, ja, ich glaube, wir hatten da vor einiger Zeit schon mal drüber gesprochen, wer über seine Tastatur am Essen ist, ja, und in den Brötchen reinbeißt, sorry, ja.
Ja,
muss
das
man
sollte
das
man
machen?
Nicht machen.
Ja, das,
nein.
Das ist die andere Frage. Es kann natürlich jeder machen, wie er Lust hat, ja. Nur dann brauche ich mich auch nicht beschweren über Krümel in der Tastatur. Dass sie natürlich dann jetzt bei der Tastatur wieder zu anderen Problemen führen, ist die eine Sache, aber es ist ja auch nicht gerade sehr angenehm, ja, Essensreste in der Tastatur zu haben, ja. Und wenn man mal überlegt, damals die transparente Tastatur noch, ja, so schön wie sie war, wenn du da natürlich mal ein Brötchen drüber gegessen hast, hast du das natürlich auch schön gesehen, ja.
Ja, die hatte ja nicht ohne Grund den Codenamen der Aschenbecher, ne? Die
Ja.
Tastatur oder
Ja,
die
genau.
Krümelschublade
Viele
oder wie auch
rauchen ja
immer.
auch. Dann hast du dann einfach die Asche. Das ist einfach ja das Problem. Ja.
Aber die war ja auch so grob gebaut, die konntest du ja auch sehr gut reinigen,
Ja,
ne? Das
klar. Ja,
war ja
ja.
nicht das Thema. Aber das ist ja auch ein ganz anderer Punkt. Das sind ja auch Desktop-Tastaturen und bei so Notebook-Tastaturen, ja, da wäre ich
Die
sowieso
sollten
nochmal
das, ja,
vorsichtiger.
guck mal, wie oft so ein Rechner auch im Desktop-Einsatz einfach läuft. Die Tastatur sollte da solche Probleme natürlich nicht haben.
Ja, wie gesagt, bloß wenn die Desktop-Tastatur kaputt ist, dann kann ich die
Ja,
austauschen,
genau,
notfalls
das wird
wegschmeißen und habe
dann,
einen
ja.
relativ geringen Wareneinsatz. Naja, okay, bei Apple auch nicht unbedingt.
Ja.
Aber ich sag mal, der ist verschmerzbarer, als wenn ich jetzt das komplette Topcase austauschen lassen muss. Und Gott sei Dank gibt es ja für diese MacBook Pros Reparaturprogramme, aber für das MacBook Air 2018 gibt es noch kein Reparaturprogramm. Innerhalb der Garantie sicherlich schon, ganz klar, aber ist dementsprechend außerhalb der Garantie, was ja jetzt noch nicht zur Diskussion steht, das Gerät ist ja erst neu auf den Markt gekommen, aber bis zum heutigen Zeitpunkt gibt es noch kein dediziertes Reparaturprogramm für das 2018 MacBook Pro, was die Tastatur angeht. Na, mal gucken. Was Apple da so sagt. Gut,
Hoppla, eben
dann.
habe ich meine Tastaturfarbe umgestellt. Jetzt ist es so schön gelb. Egal.
Ja.
Ja, aus Versehen die falsche Tastaturkombination erwischt. Haha, witzig.
Wenn es heute zu Kommunikationsproblemen kommt, dann liegt es an unserer Verbindung, nicht an unserer Sprechkultur, hätte ich bald gesagt.
Ja, ist doch wurscht. Das will doch kein Hörer wissen.
Okay, nee, doch, er möchte schon wissen, wenn es hier zu irgendwelchen
Er hört's ja.
Missverständnissen im Podcast kommt.
Ja, beziehungsweise wenn er während dem Hören Aussetzer beziehungsweise Knacken in der Leitung oder in der Aufnahme hat, ja.
Ja,
Ja.
ich gebe jetzt einfach mal recht, weil was du davor gesagt hast, habe ich leider akustisch nicht verstanden.
Ach so,
Aber
okay,
ich
gut.
gebe dir
Ja,
vollumfänglich recht.
hast nicht verpasst.
Okay, wenn ich jetzt zwei Waschmaschinen gekauft habe, habe ich jetzt Pech gehabt.
Oh, ich brauche wahrscheinlich eine neue Spülmaschine, aber das ist ein anderes Thema.
Gut, bevor wir hier noch länger unsere schlechte Leitung testen, würde ich sagen, aus gegebenen Anlass gehen wir heute in die Gadget-Ecke über, weil das kann ein bisschen dauern.
Oh, das wäre sehr schlecht. Es ist schon 10 nach 7.
Ja gut, wir haben ja allein schon eine halbe Stunde verballert, um
Ja,
die Testaufnahmen in den
keine
Kasten
Zeit
zu
mehr für
bekommen.
Gadgets. Ich wünsche dir was, Tobi. Bis zum nächsten Mal.
Doch, doch, ich versuche das jetzt hier. Ich versuche das jetzt hier
Ja.
durchzudrücken.
Auf dann. Zu. Auf.
Es gab eine sehr schöne iTunes-Rezension, die mich dazu bewogen hat, mal über meine Gadget-Präsentation nachzudenken. Nicht über die Präsentation an sich, sondern über die Produkte. Da hat jemand geschrieben, er würde sich wünschen, wenn ich mehr über Geheimtipps sprechen würde. Das liegt natürlich auch immer im Auge des Betrachters. Für den einen ist es ein Geheimtipp, für den anderen ist es kalter Kaffee. Der eine, der kennt alle Gadgets, der ist vielleicht sogar wesentlich besser informiert als unser einer, und der andere kennt sie nicht. Liegt auch immer am Interessengebiet des jeweiligen Gadget-Bereiches. Also der eine, der mag lieber Drohnen, der andere lieber Action-Cams. Das ist jetzt gar nicht so mein Feld, wo ich mich mit beschäftige, etc. Also das ist auch immer so eine Geschmackssache. Und Geheimtipp kann jeder für sich anders spezifizieren. Und ich möchte jetzt heute mal ein Produkt vorstellen, oder besser gesagt, so dass das Gesamtkonzept oder die komplette Firma als Geheimtipp. Und es geht um eine Tasche oder es geht speziell um die kompletten Taschen aus der Firma oder von der Firma. Es gibt eine Menge Startup-Unternehmen, die versuchen, tolle, innovative Taschenprodukte auf den Markt zu bringen. Das klappt auch immer recht gut. Und meistens sind es Taschen, die so im Premium-Segment zu Hause sind. Angefangen hat es nach meiner Meinung damals mit Peak Design. Die haben versucht, innovative Produkte rauszubringen, die sehr durchdacht waren und es sind auch noch sind, keine Frage, aber die nach meinem Empfinden auch sehr teuer sind. Und es ist nicht jeder bereit, für Taschen sehr viel Geld auszugeben und nicht jeder kann es auch. Und sie möchten gerne was Solides haben. Gut, das ist so mein Stand oder mein Blick auf diese ganzen Taschenproblematik. Nicht jeder will viel Geld für eine Tasche ausgeben. Das ist halt nun mal so. Aber man muss so den Mittelweg gehen zwischen Qualität und zwischen günstigen, zwischen einem vernünftigen, gesunden Anschaffungswiderstand. So, im Startup-Bereich habe ich festgestellt, da gibt es keine Firma, die sich traut, Brot- und Buttertaschen rauszubringen. Und jetzt bin ich auf ein kleines Ein-Mann-Unternehmen aufmerksam geworden. Die sitzen nämlich in Braunschweig, von mir quasi 70 Kilometer entfernt. Das ist quasi ein Kickdown und dann bin ich da. Die haben ein relativ derzeitiges kleines Produktportfolio am Markt, aber zu einer sehr guten Qualität, wie ich finde, und zu einem sehr attraktiven Preis. Die Firma nennt sich JP Journey. JP für die Initialien des Firmengründers, Jan Philipp.
Nicht Jean-Pierre.
Nee, nicht der Kollege vom JP Performance. Nee, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ja,
weil du eben gesagt hast, ein Kickdown entfernt, weil das würde ja dann...
Ja. Nee, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ist es aber nicht. Die sollten vielleicht eine Kooperation eingehen.
Du musst aufpassen, dass du nicht Post vom Anwalt kriegst.
Nee, da hat er sich schon erkundigt nach dem Namen.
JP. Ja. Achtung,
ja. Ja, jedenfalls haben die derzeit noch sehr übersichtliches Produktportfolio, aber das wird auch ausgebaut. Da sind sie gerade im Aufbau der Marke oder es ist eine Einzelunternehmung, also es ist derzeit nur eine Person. Und die Tasche, die ich heute besprechen möchte, ist auch ein Produkt, wo ich immer wieder auch Nachfragen bekomme, ob ich nicht ein Daily Bag empfehlen kann für iPads, für Tablets. Und da hatte ich mal vor längerer Zeit von Everkey ein Produkt vorgestellt. Das kann ich auch immer noch empfehlen als Premium-Tasche, aber im Brot- und Butterbereich habe ich nichts Ordentliches gefunden. Und die Tablet-Tasche von JP Journey, die ist nach meiner Meinung ein sehr solides Produkt zu einem sehr angenehmen Preis. Fangen wir mal so mit den Grundsätzlichkeiten der Tasche an. Das bedeutet, wir haben ein Tablet-Fach maximal bis 11 Zoll, was auch gut gepolstert ist. Das hat also eine stabile Polsterung auf der Seite, die dann auch am Körper liegt, wenn man die Tasche sich umgehängt hat. Da gibt es eine massive Noppenpolsterung, wo man maximal, wie gesagt, 11 Zoll Tablets reinstecken kann. Wenn man etwas kleiner nach unten geht, kleinere Geräte nach unten geht, kann man das Ding dann auch mit Sleeve und mit die jeweiligen Folio-Cases etc. Dort noch unterbringen. Also man hat dann noch, je kleiner man nach unten geht, noch eine doppelte Protektion. Dann haben wir ein Hauptfach. Das ist das übliche Fach, was dann 3,5 Liter fasst oder besser gesagt die komplette Tasche fasst 3,5 Liter. Und das Hauptfach ist auch nochmal etwas stabilisiert an der Seite, dass es sich nicht halt komplett gleich zusammenknickt, wenn man es mal nicht so befüllt hat. Das finde ich sehr gut. Man hat dann halt an der Seite, also quasi die Umrandung der Tasche, nochmal stabilisiert und auch der Boden ist noch leicht stabilisiert. Dadurch behält die Tasche eine gewisse Form. Finde ich persönlich sehr gut. Man hat auf der Vorderseite ein Extrafach, was nochmal mit dem Reißverschluss unterteilt ist, was außerhalb des großen Hauptreißverschlusses liegt. Und auch auf der Rückseite, also auch die Seite, die am Körper liegt, ist auch nochmal ein Fach untergebracht. Auf der Innenseite hat man noch, also im Hauptfach selbst, hat man noch zwei Fächer für Stifte, also zwei Stiftfächer, dann hat man noch ein weiteres kleines Reißverschlussfach, den obligatorischen Schlüsselfinder, das heißt, man hat einen kleinen Haken, Karabinerhaken, wo man den Schlüsselbund einhängen kann und dementsprechend den Schlüsselbund somit leichter aus der Tasche rausziehen kann. Das sind so die groben Eckdaten. Also man hat ein solides Daily Bag zum Unterbringen von iPad und anderen Dingen oder generell eines Tablets und anderen Dingen, die man so täglich dabei hat, in einer nicht zu ausladenden Bauform. Das ist so für mich eigentlich der Inbegriff einer Tablet-Tasche für den täglichen Einsatz, für den Büroweg oder fürs Büro, was man alles so dabei haben muss. Was weiß ich, Schlüssel, Smartphone, Tablet, Brillenbox, was schleppt man so alles mit sich umher, Portemonnaie etc. Und ich finde, das Design ist recht schlicht. Derzeit gibt es auch nur einen Farbton, die zieht sich durch die komplette Produktpalette. Wir haben ein schönes Grau, was, denke ich, auch zu jeglicher Art von Kleidung passt. Also haben wir jetzt keine großartigen polarisierenden Farben. Finde ich schlicht minimalistisches Design und ja, angenehm. Und um das Ganze jetzt mal von der Verarbeitungsqualität einzustufen, ich glaube, die meisten Hörer kennen die Firma Dicota. Das ist also ein sehr solides Unternehmen. Und ich würde die Qualität von JP Journey auf die Stufe von Dicota stellen. Das, denke ich, sind Produkte, die sich auf der qualitativen oder auf einer qualitativen Augenhöhe befinden. Und Dicota hat ja auch so Brot- und Buttertaschen, keine extrem Premium-Produkte, keine Low-Budget-Produkte, sondern so eine gute Golfklasse, sage ich mal, so in der qualitativen Mitte. Und so würde ich auch JP Journey einstufen, und das ist auch das ist auch der Mut, den ich finde, dass ein Einzelunternehmer sich in diesen Massenmarkt oder in den Massenmarkt rein möchte und sich dann mit den Massenprodukten wie Dicota messen will und ein solides, günstiges Produkt rausbringen will. Und jetzt komme ich zu diesem beworbenen Preis oder diesen Brot- und Butterpreis, weil die Tablet-Tasche liegt bei 34,95 derzeit auf Amazon. Und das ist schon eine Ansage, und das ist schon respektabel, dass man als kleines Unternehmen so eine Qualität abliefern kann zu so einem guten Preis, finde ich bemerkenswert. Und deswegen wollte ich dem Unternehmer ja auch so eine kleine Plattform bieten, weil man sollte auch mal kleine Startups unterstützen, die Mut haben, sowas anzugehen. Finde ich sehr bemerkenswert.
Ja.
Ja. Und ich hoffe, da kommt noch viel mehr.
Wahrscheinlich, ja. Ich habe gerade mal kurz über die Seite gescrollt, also da gibt es ja schon ein bisschen was, ja.
Ja, da ist schon ein bisschen was da, und da kommt auch noch mehr. Ja. Gut, bist du noch da oder ist die Leitung jetzt
komplett zerstrommen? Nee, ich bin da, ich höre dir ganz zu, ganz gebannt.
Okay, nee, wie gesagt, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich zu dem Produkt sagen kann und auch zur Firma sagen kann. Und wie gesagt, es war mir ein Anliegen, das nochmal so ein bisschen zu erklären, was hinter der Firma steckt. So ein bisschen Mut sollte auch ein bisschen beworben werden. Finde ich gut, dass man so als Einzelperson so viel Mut hat, sowas zu machen. Ja, gut, dann würde ich sagen, Gadget-Ecke können wir für heute dicht machen.
Okay.
Die üblichen zwei Hinweise zum Schluss dieser Sendung. Wir haben immer noch ein iPhone 10R Gewinnspiel, 128 GB, zur Verfügung gestellt von deinhandy.de.
Und kleiner Pro-Tipp am Rande, wer nicht mitmacht, kann nicht gewinnen.
Ja, und wenn man ein E-Mail schickt an deinhandy@geek-café.de.
An mein Handy?
Nein, an dein Handy.
Sag ich doch, mein Handy.
An dein Handy, genau. Dann platzt aber die Mailbox.
An dein Handy, ja. Wie war die Adresse?
Kannst du dein Handy at geek-café.de.
Okay. Okay.
Ohne Screenshot, das heißt ohne Screenshot der iTunes-Bewertung, dann hat man ein Los, und wenn man dementsprechend noch ein Screenshot der iTunes-Bewertung, iTunes-Rezension für unseren Podcast beifügt, dann hat man zwei Lose.
Stimmt, und da hast du mal gesagt, für einen anderen.
Wir hatten ja einen sehr witzigen Hörer, der hat da dementsprechend einen anderen Podcast bewertet. Deswegen sage ich das jetzt immer dazu. Fand ich sehr lustig. auf die Idee wäre ich so nicht gekommen. Mhm. Ich lache heute noch. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, für uns eine Stimme abzugeben beim Podcastpreis 2019. Dieses könnt ihr sogar täglich tun. Und dieses könnt ihr bis zum 15.02. tun. Und ich hoffe, das tut ihr mindestens einmal am Tag. Oder jeden zweiten Tag. Einmal am Tag wäre ja das Optimum. Gott. Und ich hoffe, die Aufnahme ist heute ganz gut geworden. Ich hoffe es mal.
Ja, ein bisschen ich weiß jetzt haben wir zwischendrin schon, ja, aber naja, so ist bitte? Es. Ja, merkst du was?
Ich merke, dass ich dich nur fragmental höre, sozusagen. Ja. Und das wird eine lustige Folge werden.
Ja, meine Tonspur müsste soweit eigentlich auch okay sein.
Ich hoffe mal, dass auch meine Stimme bei dir so angekommen ist, dass man es vertreten kann, akustisch.
Ja, wir müssen das nehmen, was wir haben.
Ja, und wir haben doch nichts. Ne? Das ist doch das Problem.
Nee, wir hatten nichts.
Früher. Ach, wir haben jetzt mehr.
TM, nee, ja, wir haben doch immer mehr als nichts. Früher. Doch.
Okay. Wenn du das sagst, okay. Okay, er will jetzt noch irgendwelche dummen Sprüche absondern und die noch flacher werden, würde ich sagen, machen wir die Kiste für heute dicht.
Jawohl.
Also dann bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.